Geistertaschenlampe, der Podcast. True Stories beleuchtet mit dem Licht der Geister.
Heute die Folge Unbewusste Kraft. Thema Zugriff auf das Immunsystem.
Willkommen im Podcast Geistertaschenlampe. Heute wird es prominent. Lieber Toni, wir werden einen der Top-Professoren unserer Zeit in unserem Podcast begrüßen dürfen. Er war schon oft im Fernsehen, in Sendern wie etwa Servus TV, Talk im Hangar 7, moderiert durch Michael Fleischhacker, wo er in Zeiten der Corona-Krise viel Wissen transferierte und oft Mut machte.
Absolut, ich liebe ihn. Die Rede ist heute von Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Er wird sich direkt aus Innsbruck zu uns ins Tonstudio heute zuschalten.
Ja, er ist auf jeden Fall mit vielen Titeln bestückt, dieser Christian Schubert. An der Universität von Innsbruck ist er Universitätsprofessor. Er forscht seit 25 Jahren gemeinsam mit Kollegen an den Wechselwirkungen zwischen Psyche und Gehirn und ist in der Psychoimmunologie ein echtes Ass.
Das kannst du laut sagen, Nino. Ich habe so viel von ihm gelesen, gehört, zugeschaut, immer wieder Videos angeschaut. Er ist immer wieder inspirierend.
Solche Menschen wie dieser Professor machen unsere Welt besser. Er ist nicht nur Wissenschaftler und verliert sich unter dem Mikroskop. Nein, er schaltet immer den gesunden Menschenverstand mit ein und dann, was selten ist, auch noch sein Herz.
Jedenfalls freue ich mich heute wie Bolle auf ihn, auf das Interview mit diesem Mann. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Wir schalten mal nach Innsbruck.
Also willkommen bei der Folge Unbewusste Kraft. Heute begrüße ich dazu Herrn Professor Christian Schubert. Das heutige Thema Zugriff auf das Immunsystem mit den Inhalten des Immunsystems. Was ist das überhaupt? Message in a Bottle. Unbewusste Nachricht an das vegetative Nervensystem und auch Angst und die negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Kurzum, heute geht es um nichtsdestoweniger als die Medizin der Zukunft. Hallo Herr Professor Schubert, lieber Christian, du bist uns aus Innsbruck zugeschaltet. Ist es okay, wenn ich duze oder sollen wir uns siezen?
Ich freue mich, dass wir uns duzen.
Super, vielen, vielen Dank. Also dann nochmal willkommen in unserem Podcast Die Geistertaschenlampe. Damit du weißt, was wir so tun, das Unternehmen von uns heißt Geistblick. Wir bieten Live-Coachings, Seminare rund um das Thema geistige Entwicklung an. Ich, Nino, bin seit 20 Jahren Mastercoach, Autor des Buches Geisterthese, das auch die Grundlage unserer metaphysischen Forschung darstellt, und Speaker dieses Podcast. Ja, dieser Podcast hat als Sinn und Zweck von der ganzen Sache eben in der Publikation interessant und aus dem Leben gegriffen Dinge dem Menschen näher zu bringen, sagen wir mal so. Gell? Fragen rund um den Sinn des Lebens mit gesundem Menschenverstand versuchen zu beantworten. Das ist das, was wir so eigentlich versuchen. Unser Motto ist Help to find yourself. Jetzt will ich mal ein bisschen was zu dir sagen, lieber Professor Christian Schubert. Du bist hast ein Studium absolviert der Medizin und der Psychologie in Innsbruck. Du bist ausgebildeter Psychotherapeut, psychodynamische Psychotherapie, hast gearbeitet an der Uni für Medizin, Chemie und Biochemie Innsbruck. Du hast am Aufbau des Labors für Psychoneuroimmunologie, kurz PNI, an der Uniklinik für medizinische Psychologie Innsbruck mitgewirkt. 2005 hattest du ein Forschungsjahr an der Universität of California, San Diego, Department of Psychiatry. Von 2013 bis 2020 Vorstandsmitglied der Thure von UX Kühl, wenn ich das richtig ausdrücke, Akademie für Integrierte Medizin, AIM. Aktuell bist du Leiter der Arbeitsgruppe für Psychoneuroimmunologie des DKPM, also Deutsches Kollegium für Psychosomatische Medizin. Du hast zahlreiche Auszeichnungen erhalten und bist bekannt durch etliche Fernsehauftritte, auch während der Corona-Zeit, und tolle Bücher geschrieben.
Das Einzige, wo ich nochmal nachkorrigieren muss, ist, ich bin nicht mehr der Arbeitsgruppenleiter für Psychoneuroimmunologie im Deutschen Kollegium für Psychosomatische Medizin. Das hat sich auch mit Corona letzten Endes erledigt. Ich bin aus vielen dieser Positionen ausgestiegen. Gar nicht mal ausgestiegen worden, sondern es war eher so eine Entscheidung. Ich kann eigentlich mit dem Zugang, den meine Kollegen sowohl wissenschaftlich wie zum Teil auch klinisch haben oder auch wie sie auch vor allem in dieser schlimmen Zeit der letzten 4 Jahre gedacht haben und sich mir gegenüber auch verhalten haben. Das war für mich nicht tragbar. Da kann ich nicht in solchen Vereinigungen Positionen einnehmen. Mhm. Da muss man sich neue Vereinigungen suchen.
Ja, das verstehe ich vollkommen. Lieber Christian, ich starte jetzt einfach mal mit den Fragen. Gibt es außer chirurgischen Eingriffen eigentlich irgendeine andere Art von Heilung, die ausschließlich von außen kommt? Also ich meine, ist nicht alles immer vom Immunsystem abhängig?
Also ich glaube, es sind 2 Punkte, die mir da wichtig sind anzusprechen. Das eine ist, ein chirurgischer Eingriff heilt ja nicht. Also das Wort Heilung ist ja schon mal sehr wichtig. Wer heilt denn eigentlich, oder? Mhm. Und letzten Endes, muss ich ehrlich sagen, ich habe jetzt den lateinischen Satz vergessen, gibt es eben so einen Satz, der sagt, der Arzt behandelt, die Natur heilt. Irgendwie so in diese Richtung geht, oder? Das heißt also, und was meint man mit Natur? Man meint letzten Endes einen Selbstheilungsprozess. Also letzten Endes hängt es immer von der Person selber ab. Du kannst ein Pferd zur Tränke führen, aber trinken muss es dann selber. Das heißt, du kannst einen chirurgischen Eingriff vornehmen, wenn du jetzt im Chirurgischen bleibst, und kannst dir ganz, ganz viel Mühe geben, dass da alles wunderbar geschnitten wird und genäht wird und so weiter. Aber ob das erfolgreich ist und zu einer Heilung führt, hängt letzten Endes wieder vom Patienten ab. Denn der kann in seinem Unbewussten, und da sind wir, glaube ich, auch schon beim Thema, durchaus sein Immunsystem in eine Richtung lenken, dass dieser Wundheilungsprozess entweder verzögert ist oder gar nicht stattfindet und zum Teil neue Operationen stattfinden müssen, weil die Operation nicht erfolgreich ist und häufig ein Chirurg vor einer Mauer steht und nicht versteht, warum es nicht funktioniert, hat sich doch so viel Mühe gegeben. Und da hätte ich dann auch eher den, ehrlich gesagt, einer der wenigen Momente, wo ich den Schulmediziner den Rücken stärken würde und würde sagen, du als Techniker kannst das sicher saugut, überhaupt kein Thema. Aber hier würde ich sagen, du hast die Rechnung mit dem Patienten nicht gemacht, der hat ein Eigenleben. Und der will vielleicht gar nicht gesund werden und der will vielleicht gar nicht geheilt sein, weil er vielleicht noch die Krankheit braucht. Und nur weil du als Chirurg jetzt begonnen hast zu reparieren, der Endpunkt ist die Wundheilung. Und die Wundheilung ist ein hochimmunologischer Prozess, wo nicht nur Immunsystem, sondern auch Gerinnungssystem, wo Bindegewebs, also Faserbildung stattfindet, also wo eine Reihe von kaskadenförmigen Abläufen stattfinden im Wundheilungsprozess, die durchaus massivst mit dem vegetativen Nervensystem, mit Hormonen, also mit Aspekten zu tun haben, die vom Gehirn aus über den Blutweg, über den Nervenweg, das Immunsystem und diese ganzen Wundheilungsprozesse dirigieren. Und das kannst du jederzeit auch in die negative Richtung drücken. Da gibt es, wenn es dich interessiert, eine Studie, die mir da gerade einfällt, die hier super dazu passt. Und zwar hat man da ein kleines Sample von gesunden Medizinstudenten untersucht. Ich glaube, das waren sogar Zahnmedizinstudenten. Und diese Gruppe von Studenten, bei denen hat man Folgendes gemacht. Die hat man zu 2 Zeitpunkten untersucht. Einmal, während sie in einer relaxten Lebenssituation waren während ihres Studiums, während der Semesterferien. Okay. Und ein zweites Mal, kurz bevor sie eine schwere Prüfung vor sich hatten, also eine Woche vor einem schweren Semesterprüfung. Und beides Mal hat man ihnen eine Wunde zugefügt, und zwar am harten Gaumen, also im oberen Bereich, im Gaumenbereich, eine ganz kleine Wunde. Man nennt das eine Stanzbiopsie, also nur Millimeter breit und tief, und hat dann eine kleine Kamera an der Innenseite der oberen Zahnreihe befestigt. Und diese hatten von nun an Fotos geschossen vom Wundheilungsprozess.
Wow.
Also das heißt, man hat über Tage immer wieder Fotos geschossen und hat sehr schön dokumentieren können, wie die Wunde, in welcher Geschwindigkeit die Wunde zuheilt.
Okay.
Und dann gab es auch noch eine chemische Lösung, Wasserstoffperoxidlösung hat man drauf geträufelt, und wenn das dann schäumt, dann sieht man, dass da noch Wundheilungsprozess stattfindet, und wenn das nicht mehr schäumt, dann ist die Wunde verschlossen. Wobei man sagen muss, sie ist verschlossen, aber der Heilungsprozess, der Wundheilungsprozess dauert ja nicht, in diesem Fall nicht nur 14 oder 20 Tage, sondern der geht über weitere viele Tage, bis das ganze der ganze Bereich remodelliert ist, also wirklich wieder so ist, wie er vor der Stanzbiopsie war. Also das heißt, wir reden jetzt von diesem Abschnitt, wo man sagen kann, die Wunde ist zu. Ja? Also das heißt, wenn diese Wasserstoffperoxidlösung auf die Wunde geträufelt wird, dann schäumt nichts mehr. Dann sagt man, die Wunde ist verschlossen. Und da konnte man sehen, dass bei den gleichen Studenten, also wir reden jetzt von einem sogenannten intraindividuellen Vergleich, das heißt, der Student hat einmal mitgemacht in seinen Semesterferien und ein zweites Mal mitgemacht, kurz vor dieser schweren Semesterprüfung, und man konnte tatsächlich herausfinden, dass der Wundheilungsprozess bei dem gleichen Studenten, der sozusagen in den Semesterferien war, deutlich schneller war, ich glaube 14 Tage im Vergleich zu 21 Tagen kurz vor der schweren Semesterprüfung. Das heißt, da konnte man in einem sehr schönen sogenannten psychoneuroimmunologischen Experiment, kann man ja gleich noch dazu sprechen kommen, was es ist, zeigen, dass Stress ganz offensichtlich die Wundheilung verzögert, signifikant verzögert, und auch den Gehalt im Blut eines bestimmten Stoffes verringert, der benötigt wird, um Wundheilung voranzutreiben. Das ist ein Immunstoff, ein Interleukin 1, Beta, ein proinflammatorisches Zytokin. Und da hat man eben entsprechende Marker dafür gehabt, die zeigten, bei jenen, die unter Stress standen, war dieses Heilmolekül sozusagen im Blut verringert.
Also praktisch, deine Gedanken sind die Chemie deines Blutes.
Ja, auf jeden Fall mal. Es scheint etwas Höheres zu geben, das offensichtlich diesen materiellen Prozess, diese Wundheilung, die ja nach Schema F eigentlich ablaufen müsste, also wenn man jetzt sozusagen der Schulmedizin trauen würde, dann würde die sagen, also das, was hier im Lehrbuch steht, das ist, so muss eine Wunde sein, und im Schnitt ist die Wundheilung so und so viel. Und wenn du dann zum Arzt gehst und dann fragst, wie ist denn meine Wundheilung, dann wird der Arzt sagen, na, im Lehrbuch ist es so, dass dann die Wundheilung jetzt so und so viele Tage dauern wird. Würde er aber fragen, in welchem Zustand befindest du dich eigentlich, in welchem Lebenszustand befindest du dich, dann würde er seine Antwort korrigieren müssen und sagen müssen, naja, die Psychoneuroimmunologie hat aber gezeigt, dass wenn du in einer Situation bist, wo es dir nicht so gut geht, dann besteht die Gefahr, dass die Wunde nicht in der Geschwindigkeit heilt, wie wir uns das wünschen würden. Und das mag für eine kleine Stanzbiopsie am harten Gaumen jetzt nicht so entscheidend sein, wenn du die Frage stellst. Aber wenn du eine schwere Operation hast und du bist zutiefst verängstigt und in Panik, und die Operation selber ist für dich ein Trauma, weil du schon einmal eine schwere Operation in deinem Leben hattest und fast gestorben wärst dran, dann sind das natürlich ganz andere kontextuelle soziale Bedingungen. Und du wirst wahrscheinlich in einem Zustand sein, der sich deutlich unterscheidet von einer anderen Person, die ja, gute Erfahrungen gemacht hat mit Operationen, die ein schönes soziales Umfeld hat, das dich auffängt, das jeden Tag ans Bett kommt und dich besucht in der Klinik, während die arme andere Person traumatisiert, retraumatisiert wurde, weil sie sich erinnert an den einsamen Prozess, das erste Mal, wo sie fast gestorben wäre, niemand ist in die Klinik gekommen. Und wo man vielleicht sogar davon ausgehen kann, dass das der Grund dafür war, dass die Person fast gestorben ist, weil eben niemand in die Klinik gekommen ist.
Ja, also faszinierend, faszinierend. Ja, ich muss sagen, für uns ist ja Körper, Geist und Seele das absolute Thema. Da gibt es natürlich Dinge, die sind rein materiell. Wenn man über den Körper redet, dann ist das Thema Geist. Dann geht man genau in diese Richtung, wie du sie gerade eben beschrieben hast. Und dann kommt dann aber auch noch die Seele, das jetzt zum Beispiel meiner Meinung nach ziemlich vernachlässigt wird. Also weil da sagt man ja, okay, das ist eher was für den Theologen und so weiter. Aber da kommt man nachher auch noch dazu, weil da geht es auch manchmal um das Thema Gott. Was ist vor dem Leben, was ist nach dem Leben? Der Mensch ist ja nicht wirklich nur ein Haufen von Materie, der jetzt hier auf diesem Planeten herumwandelt. Und wie du sagst, da gibt es ein Lehrbuch, das von meiner Meinung nach auch absolut überarbeitet werden sollte. Und deshalb bin ich so fasziniert von deiner Forschung. Du hast mir jetzt schon ein paar Fragen vorweggenommen mit der Psychoneuroimmunologie. Da wollte ich dich fragen, mit was beschäftigt ihr euch im Einzelnen? Da hast du aber schon ganz schön Einblick gegeben. Aber könntest du nochmal so vielleicht so zusammenfassend sagen, also Immunsystem, ja, mit was für neue Forschungen habt ihr jetzt gerade ein Beispiel genannt, aber was gibt es vielleicht sonst noch für Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann, in wie soll ich sagen, in eine bessere medizinische Zukunft zu gelangen?
Ja, also vielleicht definieren würde ich Psychoneuroimmunologie mit der Verbindung zwischen Psyche und Immunsystem, wobei man Psychoneuroimmunologie davon ausgeht, dass natürlich das Nervensystem, unsere Gehirnaktivität, der Vermittler ist zwischen psychischem und immunologischem, also dem Abwehrsystem unseres Körpers, wobei man bei der Immunologie natürlich sagen muss, wir haben unsere Immunologie, unser biologisches, physiologisches Immunsystem. Was haben wir dafür da? Dass wir Viren abwehren, dass wir Krebszellen entdecken und sie killen, dass wir durchaus auch erhöhte Immunaktivität zeigen im negativen Sinn. Also natürlich einfach gesagt ist, je gesünder wir sind, desto besser funktioniert unser Immunsystem. Je besser ist die Aktivität unseres Immunsystems, je stärker sind wir. Aber es gibt auch eine Seite unseres Immunsystems, wo wir uns wünschen würden, dass es nicht so gut funktioniert im Sinne einer Stärke, weil wir kennen allergische Reaktionen, wo das Immunsystem aus dem Nichts heraus gegen Stoffe reagiert, die normalerweise das Immunsystem nichts angehen müssten. Also sogenannte Allergene, Nahrungsmittelallergene, Pollen, das sind alles Aspekte unserer Umwelt, wo wir normalerweise sagen würden, da müsste das Immunsystem überhaupt nicht reagieren. Aber bei manchen Menschen ist es eben so, dass wenn sie dann konfrontiert werden mit diesen Stoffen, dass dann das Immunsystem massiv ansteigt und entsprechende Symptome hervorruft. Dann haben wir die Autoimmunerkrankungen, also auch nochmal einen Bereich auch der Psychoneuroimmunologie, den ich sehr, sehr selber auch sehr schätze, weil ich sehr in dem Bereich arbeite. Also inwieweit hat Stress etwas mit Autoimmunerkrankungen zu tun? Also inwieweit hat Stress damit zu tun, dass das Immunsystem, das normalerweise gegen Fremderreger vorgehen müsste, gegen Krebszellen, gegen Viren, gegen Bakterien, plötzlich gegen deinen eigenen Körper vorgeht? Ja. Was ist da los? Warum macht das Immunsystem das in einer überbordenden Aktivität, sodass es so weit gehen kann, dass der Mensch sogar an einer Autoimmunreaktion sterben kann? Ne? Also das heißt, wir haben es mit verschiedenen Bereichen zu tun in der Medizin, die ja mit Immunologie zu tun haben. Vielleicht könnte man noch einen fünften Aspekt nehmen, nämlich die Transplantationsmedizin. Ja. Also eher eine, sage ich jetzt mal, eine Situation, die jetzt durch die Technik der Medizin geschaffen wurde, nämlich immer mehr hat man die Möglichkeit, am Körper etwas zu verändern, sogar Fremdsubstanzen in den Körper zu bringen, von anderen Menschen die Organe. Und die sind natürlich antigen, ja, also das bedeutet, die sind nicht zu einem zugehörig und alles, was nicht zu einem zugehörig ist, wird gesunderweise bekämpft. In diesem Fall ist es aber eben ein Organ, das wir hoffen würden, dass es eingebaut wird in den Organismus und wo wir hoffen würden, dass das Immunsystem eben nicht dagegen reagiert und es abstößt. Und da ja, gibt es halt verschiedene Techniken dann auch, um das Immunsystem in einen Zustand zu versetzen, dass es das toleriert, was da gerade anwächst, indem man eben auch immunsuppressiv unterwegs ist, das Immunsystem dämpft in seiner Abwehraktivität, damit es das Organ nicht abstößt. Natürlich mit den Side-Effekten, mit den Nebeneffekten, dass man dann erhöhte Gefahr hat, an Infektionen zu erkranken oder sogar eine Krebserkrankung zu entwickeln, weil das Immunsystem so gedämpft wurde, dass es dann gegen andere Sachen nicht folgen kann. Also du siehst, es ist ein komplexes Ding und genau in diese Komplexität des Immunsystems, da haben wir ganz offensichtlich massiven Einfluss durch psychische Faktoren. Und da ist mir aber wichtig zu betonen, dass selbst die Psychoneurologie meines Erachtens viel zu wenig den nächsten übergeordneten Bereich mit hineinnimmt, nämlich die sozialen Beziehungen. Also das Soziale, die Beziehungen, die wir haben zu Menschen, die uns zutiefst bedeuten, also unsere Kinder, unsere Partner, unsere Eltern, unsere nahen Verwandten, da spielt sich letztlich ab, wenn es um Gesundheit und Krankheit geht. Also von dort aus würde ich sagen, sind die höchsten oder die wesentlichsten, bedeutsamsten Faktoren, wenn es um die Frage nach Gesundheit und Krankheit geht. Ich habe da auch ein Buch veröffentlicht letztes Jahr, das heißt Gesundheitselixier Beziehung, wo man da auch Näheres nachlesen kann zum Thema Einfluss von Beziehungen, lebenswichtigen, fundamentalen Einflüssen von Beziehungen auf unser Immunsystem und damit auf unsere Gesundheit.
Absolut, das ist mit Sicherheit nur zu empfehlen, dein Buch und auch andere Bücher von dir. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht und zwar, ich hoffe, den können wir bei uns bald begrüßen, den Herrn Professor Schedlowski von der Universität Essen. Der hat nämlich ein Experiment genau zu dem, was du gerade erwähnt hast, gemacht und zwar zur Unterdrückung des Immunsystems. Da haben die eine Niere eingebaut und haben da auch geforscht. Und haben dann im Endeffekt dem Patienten ein übel aussehendes Getränk, das hat auch nicht gut gerochen und auch die Farbe ist auch nicht so toll, so ekelhaft grün. Und da haben sie ein Medikament reingetan, um das Immunsystem zu unterdrücken, damit er die Niere nicht abstoßt, natürlich in seinem, Einverständnis. Und dann hat man im Endeffekt, da geht es jetzt um Placebo. Ja, das ist ja immer so ein ganz interessantes Thema, das Placebo. Dann haben die mit der Zeit das Medikament immer weiter runter reduziert, bis ganz weggenommen. Also sie haben ihn konditioniert, dass er glaubte, er nimmt weiterhin das Mittel. Das haben sie auch immer über die also Labortests dann auch gesehen. Und das ist tatsächlich am Ende stabil geblieben, so als wenn er weiterhin ein immununterdrückendes Medikament nehmen würde, allein weil er geglaubt hat, dass er es nimmt. Das sieht man ja auch an diesem Experiment, wie stark der Einfluss des Geistes ist bei solchen Dingen. Also kann ich absolut nur bestätigen.
Vielleicht zur Ergänzung, also ich würde das als Nocebo bezeichnen.
Okay, ja, also Gegenteil. Ja. Ich werde nicht.
Genau, weil letzten Endes induzierst du ja einen Ekel und eine Negativsituation und schaffst damit über eine Immunsuppression, also eine stressinduzierte Immunsuppression, eine Verringerung der Abstoßungsreaktion. Also das würde ich eher in Richtung Nocebo setzen. Und dann ist vielleicht auch wichtig zu sagen, diese Substanz, diese schleimig grüne, grausige Substanz, die wurde ja weiterhin genommen.
Ja.
Das ist wichtig. Also ja. Das heißt, du hast tatsächlich dieses Nocebo, wo der Patient sozusagen assoziiert hat, da ist irgendwas Grausiges drinnen, aber ich muss es halt nehmen und es supprimiert mein Immunsystem. Das muss man natürlich schon weiter nehmen. Ja. Ich meine, im Endeffekt, wenn man ganz, ich weiß nicht, das Experiment würde nicht gemacht haben, aber letzten Endes könntest du vielleicht sogar durch die reine Imagination dieses Getränks auch eine Immunsuppression schaffen. Also das würde dann noch einen Schritt weiter gehen. Dann brauchst du gar nicht mehr die Substanz zu nehmen, sondern du imaginierst diese grausige Flüssigkeit, stellst dir vor, wie schrecklich die schmeckt und wie sie grausig riecht. Und diese Vorstellung schafft dann diesen Effekt im Immunsystem.
Das wäre natürlich dann Masterclass. Ja, also du hast also ein Buch geschrieben, was uns krank macht, was uns heilt. Aufbruch in eine neue Medizin. Darin vertrittst du eine radikale These zu den Wechselwirkungen von Gehirn, Psyche und Gesundheit. Also vorweg gesagt, in meinem Buch Geisterthese formuliere ich es so, dass der Körper seine Probleme haben kann, jedoch der Geist immer über der Materie steht. Also mechanische Traumata, erworbene Traumata und karmische Trauma. Das sind so ein bisschen die drei Bereiche, die ich dann eben auf Körper, Geist und Seele aufteile. Aber jetzt eine Frage an dich. Wie würdest du deine radikale These am besten in seiner Essenz beschreiben? In der Essenz.
In der Essenz beschreiben. Naja, die radikale These ist ja jetzt nicht die Schubert'sche These. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Da gibt es natürlich Vordenker und auf die berufe ich mich und zitiere die auch. Und das ist in diesem Fall ein von mir sehr geschätzter Internist und Psychoanalytiker, nämlich der George Engel. Und darauf folgend, zur gleichen Zeit lebend, der von dir schon angedeutete Ture von Uexküll. Du hattest ihn vorhin gesagt, ich war ja dort in dem Vorstand der Akademie für Integrierte Medizin. Und dieser Ture von Uexküll ist sozusagen die deutsche Variante des George Engel. Der George Engel hat in Rochester in New York gelebt und gearbeitet. Und der hat das sogenannte biopsychosoziale Modell entwickelt. Und dieses biopsychosoziale Modell, das ist das, worauf ich mich schon sehr berufe in meiner Arbeit, aber auch vor allem in meiner Forschungsarbeit, da kann ich ja noch später darauf zurückkommen, was wir machen in Innsbruck, weil das ist eine radikale Abkehr von dem Forschungszugang, der üblicherweise selbst in der Psychoneurologie verwendet wird. Wir haben uns davon völlig abgesagt und ich werde dann auch später noch erklären, warum. Aber Tatsache ist, das, was ich jetzt sozusagen in einer Nutshell beschreiben soll, diese radikale Veränderung ist folgende. Die derzeitige Schulmedizin und auch Forschung krankt an mindestens zwei fundamentalen Fehlern. Der erste Fehler ist, dass wir nennen das den Dualismus, das heißt die Trennung von Körper, Geist und Seele. Und du kannst gerne noch mehr dazu tun aus dem immateriellen Bereich, zum Beispiel das Soziale. Der Körper wird also auch vom Sozialen abgetrennt, er wird vom Spirituellen abgetrennt, er wird vom Kulturellen, gesellschaftlich abgetrennt. Der Körper ist für sich alleine das einzig Wesentliche, wenn es um die Medizin geht. Und das ist ein erkenntnistheoretischer Irrtum. Alles gehört zusammen, sagt das biopsychosoziale Modell. Du kannst den Körper nicht abtrennen von Geist und Psyche und sozialen Beziehungen, weil er im Endeffekt nur existiert, wenn du das andere dazu tust. So, jetzt geht es aber noch einen Schritt weiter. Es gibt noch einen wesentlichen erkenntnistheoretischen Irrtum. Das ist der sogenannte Reduktionismus. Der Reduktionismus sagt, dass der Mensch aus Bausteinen aufgebaut ist, auch hier wieder materiell aus Bausteinen aufgebaut ist. Und je tiefer du da reingehst in diese Bausteine, desto mehr wirst du die Gründe dafür finden, warum ein Mensch gesund bleibt oder krank wird. Das ist eine Idee, die von unten nach oben gedacht ist. Das heißt, schau dir die kleinsten Bestandteile an. Und guck in die medizinischen Universitäten, guck in die Forschungsbereiche, da wirst du hauptsächlich Laboratorien finden. Und diese Laboratorien sind aneinandergereiht und jeder ackert in jedem Labor an einer ganz kleinen, klitzekleinen Forschungsfrage und weiß nicht einmal, was der Nachbar forscht, ja, weil er so in sich versunken ist in seine Forschungsfrage und meint, und damit sind wir beim Reduktionismus, und das ist ja eine Scheinrealität, um die herum baut sich das gesamte Medizinsystem auf, nämlich diese Person in diesem Labor, welche an einer besonderen Fragestellung arbeitet, meint mit dieser Fragestellung, wenn die beantwortet wird, dann wird sie in Science kommen und dann wird sie den Schlüssel für eine ganz bestimmte Krankheit herausgefunden haben. Das heißt, es ist ein von unten nach oben Denken. Das ist klassisch für die Reduktionisten. Die Reduktionisten meinen ja auch, dass wenn sie Tierversuche machen, darüber ausreichend Auskunft zu bekommen, wie der Mensch funktioniert, das Kulturwesen Mensch mit all seinen so fantastischen Äußerungen, wenn wir es jetzt gut sagen, oder Zellexperimente geben fundamentale Auskunft darüber, was uns gesund macht und was uns krank macht. Also das sind alles reduktionistische Ideen, die dann so weit gehen, und das regt mich momentan ziemlich auf, wenn man meint, eine Impfung könnte besser sein wie unser über Millionen Jahre entwickeltes Immunsystem. Das ist Reduktionismus. Reduktionismus ist auch, wenn wir uns meinen, wir müssten eine menschengemachte Klimakrise, allein schon die Idee, dass der Mensch fähig ist, das Klima zu verändern, das ist für mich an sich schon ein reduktionistischer Irrglaube. Dazu ist das viel zu groß da draußen. Da sollten wir ein bisschen mehr Demut bekommen vor dem, was da außen ist. Also wir können die Natur kaputt machen, das ist richtig. Auf unserer Erde haben wir viel Mist gemacht und wir sollten vieles tun dafür, dass es lebenswerter wieder wird, dass die Tiere und die Pflanzen nicht kaputt gehen und ausgerottet werden. Da bin ich dafür, da bin ich sofort dabei. Aber die Idee, dass wir Menschen das Klima verändern, so fundamental verändern, dass wir hier ersticken und verbrennen oder ich weiß nicht was alles. Nein, liebe Freunde, das stimmt nicht. Und das ist wahrscheinlich wieder mal eine kapitalistische Idee. Schaffe ein Bedürfnis, wo davor kein Bedürfnis war, weil dann kannst du damit Geld machen. Und genau das machen die gerade. Die meinen ja wirklich, diese Reduktionisten, sie können das Wetter verändern. Also allein, wenn ich sowas höre, Bioengineering und Geoengineering, das sind Dinge, wo ich sage, mein Gott nochmal, sind wir in einem falschen Menschenbild. Das ist das reduktionistisch-mechanistische Menschenbild. Und gegen das hat sich eben dieses biopsychosoziale Modell, jetzt habe ich lange geredet in einer Nutshell, auf deine Frage, aber es geht nun mal weit. Also wir sind keine Maschinen, wir sind ganzheitliche Menschen. Und wir müssen in einer neuen Medizin biopsychosozial von oben nach unten denken, nämlich Gesellschaft und Kultur macht krank. Wir sollten uns mal die Frage stellen, wie ist denn unser Miteinander geartet? Was sind unsere Wertsysteme? Wie wird Wirtschaft gemacht? Welche Wirtschaftssysteme haben wir eigentlich? Und sollten wir nicht an diesen fundamentalen Stellschrauben schrauben, wenn es darum geht, Gesundheit und Krankheit zu definieren und nicht über Gene, Moleküle und irgendwie Zellbestandteile, die in fundamentale Abhängigkeit stehen von Gesellschaft und Kultur. Das sagt ja die Psychonomologie ganz klar.
Absolut. Super, nein. Also ich kann nur begeistert zustimmen und wie du das erklärst, ist einfach richtig gut. Okay, dann wären wir ja schon im Thema Angst. Wenn ich mich ständig mit Sorgen, Ängsten beschäftige, dann ziehe ich das an, womit ich mich ständig beschäftige, meine ich mal. Natürlich nicht, wenn ich kurz über etwas Negatives nachdenke, ja, das ist ja normal. Aber wenn es anfängt, mich zu beherrschen, dann werde ich auch körperlich bald Auswirkungen bemerken. Stimmt diese Aussage, Herr Professor? Das entstammt schließlich aus alten Lehren wie der Huna-Lehre, also aus Hawaii oder auch dem Zen und so weiter. Sind diese Aussagen richtig?
Lieber Nino,
ja, sorry. Ich bin jetzt da so in diesem Wissenschaftlichen drin, Christian.
Also, ja, natürlich, das stimmt absolut. Wir ziehen mit unserer, ja, ich würde jetzt so weit gehen und sagen, mit dem, wie wir geprägt sind in unserem Leben, mit welchen Themen wir von Beginn an konfrontiert wurden, ziehen wir Positives oder ziehen wir Negatives an? Also ich würde durchaus, das, was du gerade angesprochen hast, ist das Thema Self-Fulfilling Prophecy. Das heißt, ja. Womit ja auch Wahrsager eigentlich arbeiten. Ja. Ja? Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch vorsichtig, ja, wer zum Wahrsager geht. Dem kann man alles Mögliche dann erzählen und man zieht das dann an und dann wird es auch genau so, wie der Wahrsager gesagt hat. Ja. Aber weil man eben selber Welt konstruiert und entsprechend sich dann benimmt, damit auch das dann eintrifft, was der Wahrsager gesagt hat. Oder was man sich vielleicht auch selber einbildet, was man sich selber sagt. Und wenn man pessimistisch ist, depressiv, schlecht unterwegs im psychisch-sozialen Sinn, dann kann es natürlich passieren, dass man dann auch entsprechend nicht auf die Butterseite des Lebens fällt, sondern auf die andere.
Ja. Okay. Und lieber Christian, was haltest du von folgender Aussage? Also stellen wir uns mal vor, das sind 100 Euro. Je auf welcher Ebene man diese anschaut, sind sie entweder ein paar Schuhe oder was man halt gerade dafür braucht, ein materielles Geschenk, also ein Geldwert, ein Papierschein mit einem Ziel, eine Illusion. Und jetzt die Frage. Mit anderen Worten, können wir uns den dem Streben der Masse, also es gibt ja so dieses Massengefühl, wo man, das tut man jetzt, das sollte man jetzt nicht tun, jetzt müssen wir alle das sagen oder das machen, so wie du vorher gesagt hast, mit dem, ja, mit dem Klima und so weiter, da muss man jetzt um sich konform verhalten und man muss das immer alles genauso sehen. Oder, ja, ich meine, wir sind ja auch irgendwie alle so ein bisschen Herdentiere. Ja, da gibt es aber meiner Meinung nach, also die Herdentiere, und in dieser Herde gibt es dann auch immer diese, ja, ich will jetzt nicht sagen Wolf, das klingt dann so negativ, wobei das ein tolles Tier ist, aber es gibt ja die Verantwortlichen, sagen wir mal, die, wo die Verantwortung übernehmen, aufstehen und sagen, nein, Moment mal, also ich bin jetzt hier kein Schaf, nicht, dass das Schaf schlecht wäre, aber so geht das nicht. Also ich stehe auf und gehe jetzt mal dagegen und sag mal, was Sache ist. Also derjenige, der praktisch aufsteht und Verantwortung übernimmt. Was sagst du zu dem?
Also zunächst mal, ich meine, das Geldscheinbeispiel ist, für mich ist 100 Euro wert, und damit kann ich mir was kaufen und das war's. Oder jemand anderem was schenken oder wie auch immer, mehr ist das nicht für mich. Es ist keine Illusion oder irgendwelchen besonderen Geschichten, sondern es ist schlicht und ergreifend ein Wert in unserer Gesellschaft. Kann man darüber diskutieren, was für einen Wert das in Wirklichkeit hat in unserer Gesellschaft, aber das finde ich jetzt nicht so wichtig. Wichtig finde ich ist die Frage nach dem, wie sehr unterwerfen wir uns mehr oder weniger der Idee, den Überlegungen, Gedanken, Plänen, Handlungen anderer. Und wir haben das gerade in den letzten Jahren ja gesehen. Ich bin froh, dass ich heute auf der anderen Seite stehe und nicht dieser Massenpsychose verfallen bin und dem Hinterherlaufen von Meinungen. Man solle sich ständig testen lassen, was bevor die Nase halten und sich am Ende auch noch impfen lassen mit einem Stoff, von dem sie mir nicht wussten, weder damals noch heute, wie die langfristigen Wirkungen sind und was der Stoff wirklich tut mit einem. So. Und deswegen bin ich verdammt froh, auf dieser Seite gewesen zu sein, wo ich gesagt habe, den einzigen, dem ich solidarisch mich gegenüber verhalte in dieser Gesellschaft, sind den Gesunden gegenüber. Und ich habe mich auf die Seite der Gesunden geschlagen und es war gut und viele haben sich auch bei mir gedankt, dass ich meine Position als Professor, Doktor, entsprechend ins Gewicht gebracht habe, medial, und mal hinterfragt habe, was da eigentlich passiert. So, also insofern war das ein gutes Beispiel dafür, dass man eben nicht alles das macht, was die anderen machen, sondern nicht mal nur sein Gehirn, weil da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, mit Intelligenz hat das nichts nur zu tun. Es hat sehr, sehr stark auch zu tun, wie bin ich geerdet, wie wenig Angst habe ich vor allem, wie sehr nehme ich den Menschen ab da draußen, was sie mir sagen. Also man muss nicht die klassische akademische Intelligenz haben, um bei Corona anders reagiert zu haben, sondern ich habe eher den Eindruck, es geht um Ganzheitlichkeit, es geht um Erdung. Also viele Bauern, lebe in einem Bauerndorf, die haben sich gesagt, ich habe so viel Mist gefressen in meinem Leben am Acker, da wird mich das Virus auch nicht umbringen. Und recht haben sie gehabt. Also insofern, ich glaube, es hat nichts mit dieser akademischen Geschichte zu tun, sondern viel stärker mit Emotionen. Wie gut bist du sicher? Wie sicher fühlst du dich? Wie gesund bist du psychisch? Und wir haben auch gesehen in der vergangenen Zeit, diejenigen, die Angsterkrankungen hatten, vor Corona schon, waren die zu denen gehörten, die die höchste Gefahr hatten, zu sterben durch das Virus, wegen einer Angsterkrankung. Also da merkt man, wie stark Psychonomologie wirkt.
Absolut. Ja, da haben wir vor kurzem auch eine Folge aufgenommen. Da ging es um die Theorie der Dummheit. Da handelte es sich genau darüber, diese Intelligenz zu teilen in eine akademische Intelligenz, wie du sagst, und aber auch eine moralische Intelligenz, die dann eben quasi die was du jetzt gerade gemeint hast. Christian, die UAS, also kurz Understanding American Study, ist eine repräsentative Studie zum Leben der US-Bevölkerung von der University of Southern California. Mögliche Veränderungen der Persönlichkeitsentwicklung durch die Covid-19 wurden dort analysiert. Da gab es dann die Big Five Inventory. Das ist diese sind Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Also praktisch die Emotionskontrolle. nach der Pandemie sind die ersten vier signifikant zurückgegangen und das letzte, also diese Emotionskontrolle, also instabil durch Angst praktisch, sehr hochgegangen. Also das ist da jetzt so rausgekommen. Die Frage an dich, kannst du in wenigen Worten vielleicht erläutern, was du glaubst, waren die größten Schäden, die diese Zeit kollektiv verursacht hat? Also die Corona-Zeit.
Okay. Also erstens mal würde ich sagen, diese Studie, mir wäre schon wichtig zu wissen, ob diese Faktoren, von denen du redest, wie sich die über die letzten Jahrzehnte verhalten haben. Weil nur Corona ist für mich nicht genug, weil es gibt eine lange Zeit vor Corona, wo wir auch wissen, dass es den Menschen zunehmend schlechter ging, dass sie zunehmend in Angst gingen, zunehmend in soziale Isolation, zunehmend sich wie Automaten fühlen und den Sinn des Lebens nicht mehr richtig im Visier haben. Also das heißt, es gibt schon eine Vorphase vor Corona. Natürlich hat Corona nochmal massiv was bewegt. Aber durch die Lockdowns, durch die Schulschließungen, aber natürlich auch über die Angst- und Panikmache, die passiert ist. Die Leute sind einfach verängstigt. Und jetzt muss man natürlich sagen, was du da vorgelesen hast, das sind die Big Five, das sind Persönlichkeitsfaktoren, die üblicherweise, so meint man ja, nicht veränderbar sind. Ja, also Persönlichkeitsfaktoren sind stabil, ja? Aber offensichtlich nicht. Auch das haben Studien ja gezeigt, dass das gar nicht stimmt und man ja auch Persönlichkeit verändern kann. Ich denke jetzt gerade als Psychotherapeut, wenn man in eine lange Analyse geht zum Beispiel, eine Psychoanalyse, hat man durchaus eine Persönlichkeitsveränderung im Ziel. Also insofern würde ich sagen, ja, was ist der Faktor? Ich würde auf jeden Fall mal sagen, das, was die Corona-Maßnahmen waren, die Corona-Maßnahmen angetriggert durch Angst und Panik, durch mediale Angst- und Panikmache, durch eine Medizin, die völlig verroht ist und entfremdet ist und den Menschen nicht im Mittelpunkt hat, durch eine Regierung, die, wie wir jetzt gerade erfahren, gewusst hat, es ist eine Biowaffe, und das aber nicht gesagt hat. Ich sage immer, auch das Nichtgesagte spüren Menschen. Die wissen das auf einer bestimmten Bewusstseinsebene, dass irgendwas faul ist und dass es eben nicht ein Fledermausunfall ist in Wuhan, sondern irgendwas anderes, tieferes, schlimmeres, eine Biowaffe. Also ich würde mal sagen, dieser ganze Cocktail, der da über die Menschheit geschüttet wurde, der hat dann durchaus dazu geführt, dass die Leute bis zum heutigen Tag einfach nicht mehr rundlaufen. Und danach kamen ja die nächsten Geschichten. Ja? Also es hat ja nicht aufgehört, die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen. Ist ja bis zum heutigen Tag so. Der große Befreier scheint ja Trump zu sein, aber dem glaube ich nicht.
Die Abrissbirne. Ich sage immer die Abrissbirne zu Trump. Auf jeden Fall, das ist vollkommen richtig. Was meinst du? Ich meine, jetzt kommen ja so Sachen raus, wie du sagst, ungeschwärzte Protokolle von RKI und so weiter. Ja, und da wird da immer mehr klar, Stück für Stück. Ich denke, es ist absolut nötig, dass man eine Aufarbeitung macht. Das hätten die vielleicht gerne, dass man es nicht macht, aber es wäre schon wichtig. Was ich aber bis heute nicht wirklich ganz verstehe oder mir nicht, sagen wir mal, nicht ganz so sicher bin, ich habe zwar schon eine Theorie, aber was hältst du davon, dass die ganze Welt, weißt du, es war ja nicht nur Deutschland oder Österreich und so, dass die ganze Welt dieses Spiel mitgemacht hat, das ist ja schon enorm. Also das ist etwas, was mich sehr verwundert hat. Also dann, das ist ja wie eine Absprache weltweit. Das ist ja schon ein bisschen schwierig. Was denkst du?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich meine, es gibt Vorreiter, eine Antwort auf deine Frage zu finden. Das sind jene, die im Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts geforscht und gedacht haben. Und von denen könnten wir noch sehr viel lernen. Das war Le Bon. Gustav Le Bon und Sigmund Freud. Und die haben die Massenpsychose und die Massformation, Matthias Deswert aus Belgien hat das ja nochmal aufgegriffen in den letzten Jahren, die Massformation. Das heißt, es ist tatsächlich so, wenn Menschen verängstigt sind und wenn sie völlig verunsichert sind, dann geraten sie in einen Zustand, wo sie die Gemeinschaft brauchen. Und vor allem, wenn sie vorab schon sich isoliert fühlen und aufgrund dieser Isolation in einen Angstzustand geraten oder mehrfach, dann kann man sie sehr gut in so eine Massensituation hineinbringen, eine Massenpsychose. Und dann, das schwappt weltweit. Und es gibt natürlich auch viel Angst, das Gemeinschaftliche zu verlassen. Also auch die Angst vor dem Verlassenwerden. Nicht nur, ich habe jetzt eine Gemeinschaft gefunden, bin froh, dass ich mit denen zusammen bin, sondern es gibt auch noch eine tiefe Angst, wenn ich jetzt irgendwas anderes sage oder anderes denke, dann werde ich ja auch von dieser Gemeinschaft wieder ausgestoßen. Und also das sind so für mich die Hauptfaktoren, warum Menschen letzten Endes in Verbindung bleiben, auch in so einer schlimmen Situation. Sie fühlen sich dann, und dann schreien sie auch nach einer Führung. Kommt ja auch dazu. Also diese Strukturlosigkeit, wir haben das ja, ich habe das in den letzten Medienauftritten immer wieder, auch schriftlich, immer wieder gesagt, wir haben eine Verbindung zum Dritten Reich. Ob wir es gerne hören wollen oder nicht, ich denke, wenn wir aufarbeiten unsere Geschichte, dann müssen wir uns unbedingt die Frage stellen, wir waren massivst erinnert an die Mechanismen von vor 100 Jahren, wie die Menschen in Angst und Panik gekippt sind, Existenzängste hatten, wo Zündholz ausgereicht hat in diesem Fall eines Führers, der die Propaganda bedient hat und die Leute in den Zweiten Weltkrieg geschickt hat, obwohl sie eigentlich vom Ersten Weltkrieg schon so traumatisiert waren, dass sie ganz sicher nicht noch einen Krieg wollten. Das muss man mal schaffen mit einer Masse. Also damals gab es schon Mass Formation und deswegen, wir haben wunderbar sehen können, wie sowas funktioniert, nicht gleich, ich nenne das selbst ähnlich, aber Geschichte wiederholt sich und die Mechanismen sind offensichtlich nicht weg, das heißt der Zweite Weltkrieg, Dritte Reich, Holocaust wurde nicht ausreichend aufgearbeitet, sodass es jetzt tatsächlich 80 Jahre später wieder zu Sachen kommt, wo man sich die Frage stellen muss, sag mal, geht's denen gut, was ist da los, wie können sich Schwangere ein Gift reinspritzen. Also das sind Sachen, wo man sich wirklich fragt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und ich vergleiche das ganz oft mit den Verliebten. Die ja. Verliebten lassen sich auch nicht von ihrer Liebe wegbringen. Ja? Da kannst du noch so ihn überzeugen mit Zahlen und Fakten, dass die Frau, in die der beste Freund verliebt ist, ans Geld will und ich weiß nicht, was für schlechten Einfluss hat, der wird nicht ablassen. Und da wird so weit gehen, dass er den anderen ins Gefängnis schickt dafür, dass er ihn von seiner Liebe abbringen will. Also genauso ungefähr funktionieren diese Mechanismen.
Absolut, ja. Und wenn du schon sagst, ja, von der ganzen Welt war ja zum Beispiel ein klassischer Beispiel, war ja Schweden, so der Buhmann, der versucht hat, als Land das ein bisschen anders zu sehen. Lieber Christian, wir kommen langsam dem Ende zu. Deshalb möchte ich dir noch ein paar wichtige Fragen von uns aus, von unserem Podcast her stellen. Also ich glaube an Gott. Frei von irgendwelchen religiösen Erklärungsversuchen kann ich mir bis heute keine bessere Erklärung geben, als dass Intelligenz aus Intelligenz stammen muss und nicht aus einem stumpfen Zufall herausrühren kann, also entstehen kann. Also praktisch Ursache-Wirkung-Prinzip. Wie steht ein Wissenschaftler wie du zum Thema Gott?
Also ich bin nicht gläubig und ich bin aus der Kirche ausgetreten. Aber ich habe zunehmend im Leben Respekt vor dem Glauben, vor einer Spiritualität, vor Religiosität, wenn sie denn nicht missbraucht wird von den Mächtigen, muss man ja auch sehen. Aber ich hab Respekt und ich finde auch, wir befinden uns in unserer Gesellschaft und westlichen Kultur, ich nenne das immer, in einem reduktiven Materialismus. Das heißt, das Menschenbild ist materiell. Wir verlernen zunehmend den immateriellen Teil zu nutzen als Menschen. Er dürfte der wichtigste sein, laut dem biopsychosozialen Modell. Das heißt, all diese mentalen Fähigkeiten, die immateriellen Aspekte, die Spiritualität, die Religiosität, all diese Dinge, die uns sozusagen geistig, seelisch und so weiter, ja, also einfach den immateriellen Überbau unserer Existenz, der ist einfach unglaublich mächtig und den verlernen wir zunehmend. Also ich habe den Eindruck, der Geist wird aus der Maschine getrieben, zunehmend und wir geraten in den Transhumanismus und verlieren eigentlich das, was uns als Mensch ausmacht ich hoffe auf eine Rückbesinnung und auf einen Ganzheitsparadigmenwechsel in Richtung, dass wir wieder uns als ganzheitliche Wesen sehen und unsere Fähigkeiten, die wir haben, die weit die künstliche Intelligenz überschreiten würden, das wird die niemals schaffen. Und wir sollten uns bemühen, das spezifisch Menschliche wieder in den Mittelpunkt zu stellen, unsere Existenz. Und dann können wir die KI benutzen als Instrument und können auch profitieren davon. Ich bin nicht dagegen, aber die KI wird uns da nicht übernehmen, weil wir uns auf unsere spezifisch menschliche Höherkomplexe besinnen.
Wunderbar. Vielleicht auch ein bisschen mehr Philosophie und diskutieren können über alles, ohne gleich, wenn man ein anderes Thema vertritt, ja, also gleich zu verteufeln, verteufelt zu werden. Lieber Christian, ist ganz zum Schluss dann noch, was ist dein Nordstern? Was ist dein größter Wunsch und was würdest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben wollen?
Also ich beantworte die Frage aus zwei Perspektiven. Ich bin zwei Perspektiven, was es betrifft. Ich habe auf der einen Seite eine Familie und wer eine Familie hat und darin auch sein Glück sieht, da kann ich nur Nordstern sagen, ich hoffe, dass meine Kinder gesund bleiben und ich hoffe, dass meine Kindeskinder gesund bleiben und ich eine gesunde Generationsfolge habe, ja, dass es denen gut geht und dass ich für meinen Teil dazu beigetragen habe, dass es ihnen gut gehen wird in Zukunft. So, das ist so mein einer Nordstern. Und der andere ist die Selbstverwirklichung, das, was ich seit vielen Jahren auch mache, nämlich, ich habe darüber jetzt nicht berichtet, kann man ein andermal machen. Wir haben ein Forschungsdesign hier in Innsbruck entwickelt, das sogenannte integrative Einzelfalldesign. Übrigens in dem Buch, das du erwähnt hast, Was uns krank macht, was uns heilt, werden immer wieder auch Beispiele gebracht. Das ist ein Forschungsdesign, das ziemlich aufwendig ist, den Einzelfall in den Mittelpunkt stellt, also weg von diesen Gruppenmittelungen über mehrere Personen hin auf den Menschen an sich, was der so im Alltag erlebt und wie der psychoneuroimmunologisch reagiert. Und dass sich dieses Design durchsetzt und dass das Menschen sehen, dass das zu Ergebnissen und Erkenntnissen führt, die für die Medizin von fundamentaler Bedeutung sind und auch hier einen Stempel setzen, das wäre mir wichtig, weil da würde ich mich wirklich stolz drauf und würde auch denken, dass da für die anderen, vor allem für Patienten, sehr viel geschaffen ist.
Wunderbar. Also ich wünsche dir, wir alle hier vom Team wünschen dir, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen und dass du und deine ganze Familie und alle, die dich lieben und für die du arbeitest und die dir zuhören, eben davon, bei uns sagt man Tesoro nehmen kann, also in Italienisch bedeutet, dass man einen Schatz davon erstellen kann.
Ist angekommen.
Super, super. Also vielleicht gibt's ja irgendwann mal nochmal ein Interview mit uns, können wir ja mal sehen. Wir bleiben jetzt mal im Kontakt. Und lieber Christian, ich danke dir erstmal hier absolut, dass du mitgemacht hast. Und von unserer Seite her versuchen wir natürlich in unserer bescheidenen Möglichkeit, dein Thema zu verbreiten.
Danke euch. Super.
Wow, Toni, was für Antworten. Hä? Es ist einfach richtig, dass er als ein hoch angesehener Professor angesehen wird. Was meinst du darüber?
Ganz klar. Ganz klar. Forschung, wenn sie unabhängig gemacht ist, ist schon etwas sehr Wichtiges. Wenn man dann auch noch alles mit einer gewissen Menschlichkeit tut, wie Herr Professor Schubert, wird es dann etwas Edles. Aber Nino, mir fällt auf, wir haben gar nicht oder kaum über Nocebo geredet.
Ja, die Zeit rast wie immer. Aber wir können ja noch etwas dazu beitragen.
Da ist er ja wieder, unser Flash. Vielleicht nach der Beleuchtung durch die Geistertaschenlampe.
In der Natur ist jedes Mittel, das ihr braucht, um den Körper zu heilen. In eurem Herz ist jedes Gedicht enthalten, das euch zuflüstert, was Heilung des Geistes hervorbringt. In eurem Geist ist mehr Kraft enthalten, als ihr glaubt. Schaltet euch öfters kurz, schweigt still und lauscht dem Flüstern eurer Seele. Und ihr werdet wissen, was sich anbahnt, noch bevor ihr daran erkranken müsstet.
Aha, wie ich das verstehe, hat man tief im Inneren schon eine Ahnung vor dem, was uns stört, noch bevor wir daran erkranken.
Genau, und wir müssen nicht an etwas erkranken. In den wenigsten Fällen ist es karmisch vorbestimmt und unumgänglich, dass wir eine bestimmte Krankheit durchmachen, okay? Oft ist es eine Folge falscher Lebensweise und angestauter Dinge, die dann, ja, irgendwas oder irgendwie das Fass zum Überlaufen bringen.
Da habe ich ein gutes Beispiel dazu. Ein Geschäftsmann, der 7 Jahre Stress hat, weil er von A nach B hetzt und ständig mit roten Zahlen zu kämpfen hat. Dabei versteht seine Frau ihn nicht mehr, obwohl sie das gute Geld von ihm schätzt und er auch die wichtigsten Jahre seiner Kinder verpasst, der Manager. Der andauernde Stress verursacht häufig Adrenalin- und Cortisolpegel, der wiederum den Zuckerspiegel durcheinander bringt und irgendwann bekam der Manager Pankreaskrebs. Was war die Ursache? Natürlich der Dauerstress.
Ja, das ist irre. Stell dir vor, jemand glaubt an Sport, Bewegung, gute Ernährung und Entgiftung und will keine Cholesterinmedikamente. Ja, als Beispiel jetzt. Mit dieser Prophezeiung des Mannes im Arztkittel, also ein Arzt, ja, könnte ein Automatismus in Gang gesetzt werden, der eine unterbewusste Autosuggestion starten könnte. Ja?
Ja, absolut, genau das ist es. Wie ein Voodoo-Master, der etwas Böses eingepflanzt hat.
Ja, genau. Oder andersherum, auf dem Beipackzettel eines Schmerzmittels steht ja selten Schmerzmittel drauf. Ja? Man findet 1000 schlimme Nebenwirkungen als Möglichkeit, aber wenig positive Erfahrungen.
Genau, das kann auch dazu führen, dass der dieses Medikament einfach einnimmt mit einem sehr negativen Gefühl und ständig darauf gefasst ist, dass er irgendwelche böse Nebenwirkungen damit erleidet oder erwischt.
Ja, ich denke, da ist einiges, an dem man arbeiten sollte. Aber das sollte tunlichst ohne die Interessen der Pharmaindustrie und diese Manager, die da eben alle nur auf Geld gucken, vonstatten gehen. Sondern ja, einfach den Menschen mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Dafür hat man natürlich oft keine Zeit, ja. Wenn man Ärztebesuche denkt und so weiter, dann hockt man dann da, der guckt in seinen Computer, tippelt irgendetwas rein, guckt dich kaum an, verschreibt dir sofort was und fragt dich gar nicht, ja, wie der Professor gesagt hat, was ist eigentlich mit deiner Lebensgeschichte, ja. Da hat er einfach keine Zeit dafür. Und das wäre natürlich wünschenswert, wenn sich das ändern würde. Aber da sind wir natürlich schon beim Thema Zeit. Und da muss ich jetzt natürlich auch sagen, Leute, das war's mal wieder für heute in der sehr spannenden Folge. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch allen in der Geistertaschenlampe. Von mir, ciao.
Ja, ich hoffe, dass die Zuhörer da einiges mitnehmen konnten heute. Interessanter Gast hatten wir heute, der sehr aufschlussreiche Sachen gesagt hatte. Und ja, in diesem Sinne hat heute echt sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen entspannte Tage und coole Nächte.
Und hiermit endet die Podcast-Folge von heute. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und für jedes Like. Wer mehr erfahren will, geht auf www.geistertaschenlampe.com oder schreibt uns eine Frage in das Kommentarfeld. Lest gerne unser Buch Geisterthese. Das ist nämlich die Basis unserer Arbeit. Wir versuchen weitestgehend ohne Werbung auszukommen, wie man hört, und finanzieren uns durch Sponsoring. Das reicht nicht immer. Also bitten wir dich, uns zu abonnieren. Das hilft dir, keine Folge zu verpassen und verschafft uns mehr Reichweite. Danke vom gesamten Team Geistblick.
Next to come. In der nächsten Folge geht es um eine sprechende Papageienfamilie. Sei unbedingt dabei, wenn Ellie, die Meisterin der Gärten, uns alle in die Welt der Surrealität entführt. In einer spannenden Folge, in der man nur schwer erkennen kann, wo das Licht der Wahrheit und wo der Schatten der Lüge ist, kannst du mit uns zusammen in das menschliche Labyrinth wahrer Geschichten eintauchen. Bei uns im Podcast Geistertaschenlampe, der Frequenz der Geister.